Pösch 150. Wie Stahl eine Stadt prägt.
Hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Hösch 150, wie Stahl eine Stadt prägt. Mein Name ist Kai Bandermann, ich bin freier Journalist hier in Dortmund und ich bin hier zusammen heute auch wieder mit
Till Krause, ebenfalls freier Journalist in Dortmund.
Ja, jetzt ist seit der Gründung von Hösch schon fast 152 Jahre vergangen und noch immer wieder tut sich was in Dortmund und zwar an Stellen und an Orten, die mit der früheren Existenz dieses gigantischen Stahlkonzerns zu tun haben und die ja mit seiner Präsenz in Dortmund zu tun haben. Und weil da immer wieder so viel passiert ist, haben Till und ich beschlossen, ja, da war uns eigentlich ein Herzensanliegen zu sagen, also wir müssen einfach unsere schöne Geschichte, diesen Podcast, der ja eigentlich schon 2 Jahre alt ist, noch einmal fortzusetzen, weil, ja, die Geschichte von Hösch lebt weiter.
Das Thema lässt die Stadt nicht los, aber lässt uns auch irgendwie nicht los. Und deswegen freue ich mich total, dass wir heute ein kleines Update geben und auf ein paar spannende Orte und Geschichten schauen, die sich in den letzten Monaten, ist jetzt ein gutes Jahr her, dass wir die letzte Folge veröffentlicht haben, also die sich so im vergangenen Jahr ergeben haben oder auch weiterentwickelt haben.
Und es sind 2 Orte ganz konkret, an denen wir heute sein werden. Das eine ist die Westfalenhütte, das Ur, das Stammwerk von Hösch und das andere das Unionwerk, also da, wo die Spundwände bis zum Schluss gemacht wurden. Das sind ist der andere Ort, wo wir heute mal hinreisen werden, gedanklich, und gucken, was da passiert. Ne? Wir werden feststellen, das eine ist so, das andere ist so.
Genau, und wir fangen mit einem Thema an, das uns auch in den vergangenen Folgen schon sehr intensiv beschäftigt hat. Mit einem ganz besonderen Umzug und einer ganz besonderen Nacht. Kai, du warst dabei. Nimm uns mal mit in diese Nacht oder an diesen Abend und vor allem zu diesem besonderen Umzug.
Ja, es war der 29. auf den 30. November vergangenes Jahr 2022. Gott sei Dank nicht zu kalt, ne? Da war es noch relativ mild. Die Kälte kam ja so ein paar Wochen später, erst im Dezember. Und es war eine spannende Geschichte, der Umzug eines ganzen Hauses, eines Bungalows quer durch Dortmund, haben uns gefragt, natürlich soll das klappen, das, was die Fachleute, ich muss den Begriff mir immer wieder genau vorlegen, Translozierung nennen, meine Güte, wer nennt sowas, ne? Also der Umzug des Hösch-Bungalows aus dieser besonderen Siedlung auf das Gelände der Westfalenhütte, ja, wir haben für den WDR da umfassend darüber berichtet, schon Vorberichterstattung gemacht, aber die Nacht, die war natürlich das Spannende und tatsächlich, es ging erst kurz vor 12 los und als ich dahin kam mit dem Kamerateam, ich dachte, ich sehe nicht recht, Menschenmassen, und zwar jetzt nicht Bauarbeiter, ne? Die LKW standen da schon, da war schon das Blaulicht, die ganzen Sicherungsfahrzeuge waren da, die Polizei, nein, Bürgerinnen und Bürger, kurz vor Mitternacht, du glaubst es nicht.
Was war das für ein Wochentag? Weißt du das noch? War das unter der Woche?
Ja, es war unter der Woche.
Also die Leute mussten am nächsten Tag arbeiten, aber es hat sie so interessiert, dass sie dann da hingekommen sind, um sich das anzuschauen.
Und die haben trotz der Dunkelheit auch versucht zu filmen und zu fotografieren, so wie wir natürlich auch. Ne?
Und die arbeiten vor Ort, wie muss ich mir das vorstellen? Was haben die da dann an dem Abend oder kurz vor Mitternacht gemacht, damit der Transport dann losgehen kann?
Also die haben auf jeden Fall die Tageslichtstunden genutzt dafür, das Haus zu zerteilen, genau in 2 Hälften zu zerlegen. Und diese 2 Teile, die waren schon zuvor mit einem Riesenkran auf Tieflader gepackt worden, die also in diese kleine Stichstraße reingefahren sind und darauf warteten, ne, auf die Dunkelheit, auf die Nacht, auf die freien Straßen, auf die Möglichkeiten abzusperren. Also es war alles vorbereitet, die Dinger waren festgezurrt, nicht? Es war mehrfach geprüft, ob die auch wirklich nicht runterfallen während der Fahrt, obwohl die Geschwindigkeit war ja so 30, 35 in der Spitze hinterher nur. Also es war alles vorbereitet bei Tageslicht, sodass es dann so gegen Mitternacht losgehen konnte.
Dann lass uns nochmal, bevor du uns dann erzählst, ob es geklappt hat, grundsätzlich erstmal kurz auf die Route schauen. Also von dem Standort bis zur Westfalenhütte, wie viele Kilometer waren da zu machen?
Ich glaube, das waren so ungefähr auf dem Tachometer so knappe 12. Das war da erst aus der Straße raus Richtung Hombruch, Richtung Zillestraße, über die Zillestraße dann bis zur B236 ungefähr da in Berghofen war die Auffahrt, dann ein bisschen 236 fahren, Abfahrt Scharnhorst, Borsigplatz, Westfalenhütte und dann über das Tor 4 dann rein unter diesem Schriftzug ThyssenKrupp, nicht mehr Hösch natürlich, ja. Ging das Höschhaus dann sozusagen zurück. An den Ort der Firma, aus der es mal stammte.
Und was waren so Vorfahrt, Antritt, die größten Herausforderungen oder auch Gefahren, Probleme, die auftauchen könnten? Wovor hatten die Menschen, die sich da gekümmert haben, um diesen Transport Sorge?
Ich glaube, das größte Problem war wohl, dass einfach irgendwas im Wege stehen könnte, dass diese Autos, die ja nicht sehr rangierfähig sind, wenn man so ein langes, schweres Teil hat, einfach nicht ausweichen können, dass also etwas im Weg stehen würde, das eigentlich dort nicht parken sollte, dass vielleicht eine Kurve doch anders als berechnet doch zu eng genommen wird und irgendwas dann doch abbricht und mitgenommen wird, entweder der Spiegel vom Auto, aber noch schlimmer vielleicht was vom Hirschhaus selber, dass er so ein bisschen Überstand an den beiden Seiten.
Und dann muss man sich das vorstellen, so ein zerteiltes Haus wird auf einem Transporter einmal quer durch Dortmund gefahren oder außenrum besser gesagt. Gab es denn Probleme? Geriet der Transport irgendwie mal ins Stocken?
Gleich in der ersten Straße war ein Auto zwar relativ weit an und auf dem Bürgersteig geparkt worden, es stand auch extra Schilder da, bitte ne, von heute auf morgen in der Zeit nicht parken. Derjenige nahm es wohl nicht so ernst und dachte wohl, man kann ja zumindest, wenn man ganz weit draußen parkt, aber es war nichts, es war kein Vorbeikommen dran und da musste jemand so kurz nach Mitternacht, da mussten sie rausfinden, wem gehört das Auto, über die Polizei und dann wurde da jemand aus der Nachbarschaft kurz nach Mitternacht aus dem Bett geklingelt
und hat dann
musste er gefälligst sein Auto wegparken.
Im Pyjama das Auto weggefahren.
Im Bademantel kam der runter.
Okay.
Das war aber die einzige Stelle eigentlich und ansonsten musste mal so ein, zwei Verkehrsschilder abmontiert werden in zu engen Kurven, aber das ist, glaube ich, für die Leute, die das als Begleitung machen, Standard.
Also, können wir auflösen? Hat alles geklappt? Wann seid ihr, du warst ja mit dabei, auf der Westfalenhütte angekommen?
Das war durchaus im Zeitplan drin. Es waren so etwa 3-3,5 Stunden. Genau so kurz nach 3 ging es dann durch das Tor, durch diese große Eisenbahnbrücke am Tor 4. Und da war dann das Ziel erreicht, ja.
Und dann ist natürlich in den vergangenen Wochen, Monaten vor Ort mit diesem Haus noch was passiert. Das soll ja durchaus ein Teil des Hösch-Museums werden. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen erzählen, was dann danach mit dem Haus passiert ist.
Das entzieht sich, nicht wenn ich sagen, meiner Kenntnis, nicht? Aber in der Tat, da ist es ja erstmal auf fremdem Gelände. Das ist ja noch ThyssenKrupp-Gelände gewesen zu dem Zeitpunkt, muss man ganz genau sagen, im Jahr 2022. Das heißt, sind die Fachleute diejenigen, die erstmal so weitergemacht haben. Und deswegen war es auch für mich sehr interessant, bei denen nachzufragen, insbesondere bei der Firma Jaco, die ja extra ausgesucht worden ist, so eine süddeutsche Firma, die spezialisiert ist auf solche Translozierungen von denkmalgeschützten Gebäuden oder sonstigen Bauwerken. Und deswegen habe ich Philipp Schäle versucht zu erreichen, der damals verantwortlich war für das ganze Projekt. Gar nicht so einfach, ne? Also den zu kriegen war schon eine Kunst. Ich habe dann mit ihm schließlich ein Zoom-Interview gemacht. Das hört man ein bisschen an der Qualität. Man hört aber auch, dass es ein paar Wochen her ist, weil ich bin da ziemlich erkältet. Man versteht da kaum so richtig, dass ich das bin. Ne? Also ich klinge da ein bisschen fremd. Aber trotzdem, es war mir wichtig, dass ich den Philipp Schäle treffe, denn er ist der Mann, er ist der Mastermind sozusagen dieses Gesamtprojekts. Und von ihm wollte ich natürlich wissen, wie er auf das Ganze zurückblickt.
Hallo Herr Schäle, was machen Sie denn gerade? Von welchem bestimmt auch spannenden Projekt halten wir Sie ab?
Wir sind momentan mit einer anderen Translozierung beschäftigt im Schwarzwald. Da geht es um ein Fachwerkgebäude, um ein historisches Weinhaus, Winzerstube. Da sind wir gerade in den letzten Zügen im Vogtsbauernhof im Schwarzwald. Das wird dann am 2. Juli feierlich eröffnet und da sind gerade die Restmaßnahmen noch zu tun.
Geht immer weiter, nicht? Also immer neue Sachen denkmalpflegerisch, die ja zu bewahren und auch wieder ja der Öffentlichkeit zugänglich zu machen sind. Nicht nur in Dortmund. Schön zu wissen. Aber beamen wir uns doch mal zurück ins vergangene Jahr, in diese Nacht vom 29. auf den 30. November. Mal im Groben und Ganzen gesehen, wie ist es aus Ihrer Sicht von Jaco Denkmalpflege gelaufen?
Also grundsätzlich ist, wie man es so gerne sagt, alles nach Plan verlaufen. Die zwei Gebäudeteile sind unversehrt von der Lütgenholthauser Straße aufs Gelände des Hirschmuseum transportiert worden. Und ja, es hat alles soweit geklappt. Alle waren soweit zufrieden.
Ich selbst habe es ja auch begleitet. Ich muss sagen, ich fand es auch sehr unaufgeregt. Ne, zwar viele nächtliche Lampen und Warnleuchten, die da waren, aber es war nicht irgendwie dramatisch. Habe ich vielleicht was übersehen und es gab doch vielleicht hier und da eine knifflige Situation?
Ja, also jetzt richtig knifflig war es nicht. Es gab mal eine kleine Behinderung durch ein parkendes Fahrzeug in einer gesperrten Zone. Da wurde dann aber die Anwohnerin darauf hingewiesen, das noch umzuparken. Das hat dann auch reibungslos funktioniert. Und das etwas Knifflige war es noch in der Lütgenholthauser Straße selber. Die war ja recht eng, die großen Gebäudeteile dort auszufahren. Also es hat dann gerade so auf einen Zentimeter gepasst, um aus der Straße rausfahren zu können.
Ja, bleiben wir vielleicht mal da beim Anfang der Lütgenholthauser Straße, also etwa so knapp vor Mitternacht, dass es losging. Ich war überrascht, wie viele Menschen da waren. Es war eine nasskalte Nacht und trotzdem waren da Dutzende von Schaulustigen. Kennen Sie das? Ist das typisch? Ne? Gibt es immer so viel Aufmerksamkeit, wenn Sie unterwegs sind und dann auch noch Mitternacht?
Also wir kennen das. Da ist immer recht viel los bei den Umsetzungen. Also wir sind es schon gewohnt, dass es da viele Schaulustige und Interessierte gibt. Das kommt natürlich auch darauf an, wie mit dem Projekt im Vorangang umgegangen wird, also medial und marketingmäßig. Und jetzt in dem Fall war es ja ein recht bekanntes Projekt. Deswegen haben sich da einige Personen da noch eingefunden, um sowas zu sehen. Ich denke, so eine Translation, das ist ja nicht alltäglich, wenn irgendwo Gebäudeteile durch die Luft fliegen und auf Transportfahrzeuge gesetzt werden. Das ist dann schon immer sehr spannend. Da finden sich dann schon immer einige Personen ein.
Und auf dem Gelände des Höschmuseums, also auf der Westfalenhütte, haben Sie ja auf vorgefertigte Fundamente das genau draufgesetzt, es zusammengemacht und dann stelle ich mir vor, der erste Gang rein ins Gebäude. Man guckt sich alles an und die Frage, die spannende, ist alles, sagen wir, mehr oder weniger heil geblieben? Hat es die Reise, diese Reise quer durch Dortmund überstanden, unser Höschhaus?
Ja, genau. Also da läuft man natürlich mit etwas Nervosität durchs Gebäude, aber also es ist nichts passiert während dem Transport, es hat sich nichts bewegt, es kam zu keinen Beschädigungen. Das hat alles soweit funktioniert, wie es auch geplant war.
Das war im Dezember, dann ist die kalte Jahreszeit, das ist nicht gerade die angenehmste, um zu arbeiten, vielleicht auch vom Material her, vielleicht nicht klug, bestimmte Dinge jetzt zu machen. Aber was ist seitdem passiert? Ist ja ein halbes Jahr, mein Daumen schon näher wieder.
Ja, also wir sind dann eben in diese kalte Zeit reingekommen, so wie Sie sagen. Wir haben das Gebäude aufgestellt, die Elemente wieder verbunden, also statischer Verbund auch hergestellt mit Schweißarbeiten, die Stahlteile wieder verbunden und alles soweit abgedichtet. Und dann hat es erstmal 2-3 Monate gedauert, bis dann weitere Arbeiten dran gemacht werden konnten, eben aufgrund dieser Witterung. Und jetzt ist es momentan am Innenausbau. Elektroinstallationen werden gemacht. Als nächstes kommt der Bodenbelag wieder rein. Die Fußbodenheizung kommt rein. Dann wird das Dach überarbeitet. Es bekommt eine neue Aufdachdämmung, ein neues Flachdach drauf und alles wird abgedichtet. Und am Ende kommt dann noch der Maler und hübscht alles auf, sodass es dann wieder wie vor dem Abbau aussieht, bloß noch natürlich restauriert.
Da bleibt dann nicht nur noch die Frage, wann können wir wieder Einweihung, Neueröffnung feiern? Was meinen Sie?
Einweihung, Neueröffnung ist noch die Frage mit dem Hirschmuseum, an die das geplant haben. Also wir sind jetzt noch in den Arbeiten. Es wird irgendwo so, Ende Juli wird es noch dauern, bis wir dann mal soweit sind. Die Außenanlagen sind dann ja noch offen. Das wird ja dann im Zuge von der Stadterweiterung, von dem ganzen Gelände dann gemacht. Also es kommt dann im Nachgang erst.
Da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Ja. Und nochmal danke für diese wirklich klasse Arbeit, dass Sie dieses Stück, dieses wertvolle Stück Zeitgeschichte von Hösch in Dortmund von A nach B sicher zurückgebracht haben. Danke, Philipp Scheele.
Ja, vielen Dank auch.
Wie Stahl eine Stadt prägt. Hösch 150.
Ja, man hört's, Philipp Scheele oder sein Team werden auf jeden Fall in den kommenden Tagen und Wochen nochmal nach Dortmund kommen, werden ihre Hände letzte Hand anlegen an diesen technischen Translozierungsprozess und den abzuschließen und vielleicht noch ein paar Roststellen zu beseitigen. Aber dann ist das Museum, das Höschmuseum an der Reihe.
Und damit Isolde Parussell, die Leiterin des Höschmuseums, die haben wir ja auch schon oft in diesem Podcast gehört und sie hat uns natürlich auch bei dieser Folge wieder unterstützt. Wir haben uns mit ihr getroffen und wollten natürlich von ihr wissen, wie sehen die Pläne, wie sieht vor allem der Zeitplan aus. Und zuerst haben wir sie gefragt, was denn schon alles passiert ist seit dem vergangenen November, seit der Translozierung.
Also erstmal freuen wir uns, glaube ich, jedes Mal, wenn wir ins Haus kommen oder ums Haus herumgehen, dass es da tatsächlich steht, dass er schön aussieht, also dass es immer noch ein ansprechendes Gebäude ist, obwohl es ja mitten in der Baustelle steht. Was passiert ist, der erste Schritt war halt das Zusammenfügen des Gebäudes und altwinterfest zu machen. Das hat sehr gut und problemlos funktioniert. Es hat ja dann gleich danach auch das erste Mal geschneit. Und jetzt seit Anfang des Jahres ist einiges erfolgt, um die Hülle wieder herzurichten, also die Roststellen zu beseitigen, die zum Glück alle oberflächlich sind unten im Terrassenbereich. Natürlich müssen die Anschlüsse gelegt werden, damit am Ende auch Wasser und Strom rein und rauskommt. Die Stromleitungen wurden geprüft, auch sehr schön. Die historischen Leitungen können komplett übernommen werden. Nach dem ersten ÖH der Elektriker, die gerne wieder gegangen wären, glaube ich, haben sie festgestellt, dass das alles in einem sehr guten Zustand ist, also auch sehr wertig schon von vornherein eingebaut wurde. Ansonsten inhaltlich sind wir dran, dass natürlich Böden ausgewählt werden müssen. Der Teppich war ja rausgerissen, zu Recht, den hätten wir nicht nutzen können. Also, dass wir ein Farbkonzept und einen Bodenbelag haben, der irgendeinem Wohnhaus entspricht, einem Museumsgebäude. Historische Lampen müssen ausgesucht werden. Wir werden einen Teil wieder verwenden können, aber nicht alle verwenden wollen, weil nicht alle in unsere Zeitschiene passen. Also in der Hinsicht passiert ziemlich viel. Und dann auch die Abstimmung weiterhin mit dem grünen Ring, also der Parkanlage, die außenrum entstehen wird, in der wir ja Teil dann sein werden.
Ja, eine andere Frage ist ja sicherlich, wie sieht es denn in diesem Haus aus, wenn es denn dann fertig ist? Früher hat da Familie Hoff drin gewohnt, mit der haben wir ja auch schon für diesen Podcast gesprochen. Aber so oder 1:1, wie es damals ausgesehen hat, wird es ja vermutlich nicht wieder aussehen, sondern das Museum hat sich vermutlich ja etwas Eigenes überlegt.
Wir sind ja kein Freilichtmuseum, also müssen wir auch nicht, und das hat aber ja seine Richtigkeit in den Freilichtmuseen, ein Gebäude einrichten, wie es mal war, wann auch immer wann ist. Also machen wir 1966, als es errichtet wurde, 1977, als die Familie Hoff eingezogen ist, oder 2012, als der letzte Besitzer dann verstarb. Sondern wir werden es zeigen wollen als Objekt, also als Hösch-Produkt. Das heißt, man muss die Stahlpaneelen, den Platal sehen. Wir wollen aber natürlich das Wohnen thematisieren. Also werden wir einige wenige Möbel verwenden. Unsere Idee ist, dass die Räume, die ja eindeutige Erstfunktionen haben, wie Küche, Schlafzimmer, Kinderzimmer, immer ein Eck haben, das darauf verweist, als was dieser Raum angelegt war im Bauplan, als was er dann tatsächlich genutzt wurde. Und dann verteilen wir die Themen, die Geschichte der Stahlhäuser im Allgemeinen, Stahlhäuser bei Hösch, also vor allem diese spannende Entwicklungsgeschichte und auch, wie hat man in Stahlhäusern gelebt, auf die einzelnen Räume. Das Wohnzimmer wiederum wird ja unser zukünftiger Veranstaltungsraum und Treffpunkt für Gästegruppen und hoffentlich auch den Stadtteil werden. Der wird relativ schlicht gehalten werden, dass man da unterschiedlich möblieren, bestuhlen oder Kaffeekränzchen, Tische aufstellen kann und da eher über Großfotos arbeiten. Was wir jetzt gerade machen, ist Stellen zu kennzeichnen mit Klebekreppband, wo wir gerne die Spuren des ersten Lebens des Hauses erhalten haben wollen, weil man diese Platalwände ja sehr gut reinigen kann. Das wird Jakob mit den Restauratorinnen und Restauratoren vornehmen. Wir aber trotzdem zeigen wollen, da standen 30 Jahre Schränke. Wir haben Fotos dazu. Und das ist gerade unsere Aufgabe, durchzugehen und zu erkennen, ach, schau mal, da waren doch drei Bilderrahmen nebeneinander. Da wollen wir einen Schatten erhalten.
Ja, und dann natürlich die spannendste Frage, die vermutlich auch viele Hörerinnen und Hörer umtreibt am Ende. Wann können wir denn nun, wann kann die Öffentlichkeit sich diesen Stahlbungalow von innen anschauen?
Also es gibt einen Zeitplan natürlich, wann das Häuschen fertig restauriert ist und fertig gestaltet, eingerichtet und in dem Sinne nutzbar als Museumsgebäude, als Veranstaltungsraum, als Begegnungsort ist. Das wird mit Sicherheit bis Ende des Jahres erfolgt sein. Dann ist es ja aber doch ein UFO dort hinten auf der Rückseite unseres Hösch-Museums in einer kleinen Baustelle, in einer großen Baustelle, noch gar nicht angeschlossen ans Hauptgebäude. Und den Werkszaun werden wir da ja neu brauchen, denn das Gelände gehört ja jetzt der Stadt Dortmund. Das heißt, man muss ganz eindeutig zum Konzern ThyssenKrupp-Stil abgrenzen. Das wollen wir auch. Das hat natürlich Sicherheitsgründe. Das, was jetzt alles Schotter ist und aufgerissenes Pflaster, muss ja so hergerichtet werden, dass die Rampe, die wir als um die Barrierefreiheit zu erhöhen, zusätzlich an das Stahlhaus anbauen, auch genutzt werden kann. Und diese Maßnahmen werden sich noch ins nächste Jahr reinziehen, weil sie natürlich in gewisser Weise auch witterungsabhängig sind. Aber im kommenden Jahr soll das wirklich für Gäste offen sein und regulär Teil eines Museumsbesuchs werden.
Ja, jetzt wissen wir es also, jetzt ist es raus. Es wird 2024 werden. Geht nicht anders, so lange dauert es eben, bis man als ganz normaler Dortmunder, als ganz normale Dortmunderin dahin kann. Aber dann muss man auch nicht mehr an irgendeinem Werksschutz von ThyssenKrupp vorbei, denn dann wird der Zaun so umgebaut und abgebaut werden, dass man wirklich von der öffentlichen Straße, von diesem Parkplatz vor dem Hirschmuseum einfach direkt zum Stahlhaus hingehen kann. Es ist also sozusagen öffentlicher Raum, zugänglich für jedermann. Kann man nur sagen, hurra, endlich.
Ja, schön. Und wir werden sicherlich, sobald es eröffnet wird, dann auch vor Ort sein und uns das anschauen. Ich freue mich schon sehr darauf. Ja, und das Stahlbungalow ist nicht das einzige neue Haus auf der Westfalenhütte oder auf dem ehemaligen Gelände der Westfalenhütte, sondern, das haben wir ja auch schon erzählt, da entsteht ein ganzes neues Quartier. Da entstehen Eigentumswohnungen, Mietwohnungen, da entsteht ein Kindergarten und vieles mehr. Also da wird ein ganz neues Quartier gebaut und dieses Quartier hat jetzt auch einen Namen, Kai.
Und zwar einen super coolen, wie ich finde, da geht einem echt das Herz auf. Es heißt Karlsquartier und jeder ahnt natürlich gleich, wem das gewidmet ist, dieser Name Karl.
Karl Hösch, klar.
Den bekanntesten, aber nie gesehenen Höschianer aller Zeiten, genau.
Ein Name für Qualität, für Verlässlichkeit, für das Miteinander und ich finde, ein sehr passender Name für ein Wohnquartier. Also wenn die Gemeinschaft in diesem Wohnquartier unter den Nachbarn am Ende so ist wie die bei Hösch, dann ist es, glaube ich, ein sehr lebenswertes und tolles Viertel für die Menschen, die da wohnen.
Und vielleicht erinnert sich der ein oder andere unserer Podcast-Hörer an unsere letzte reguläre Folge, die Folge 15 war das. Da hat Ludger Will, der damals noch amtierende, mittlerweile im Ruhestand befindliche Planungsdezernent von Dortmund, gesagt, so ein Bild gemalt, wie dieses Quartier, das damals noch keinen Namen hatte, werden könnte, war alles noch relativ vage. Und da sind wir jetzt, und deswegen ist ja schön, darüber zu berichten, 2 Jahre später wesentlich weiter. Es ist ganz klar, wie dieser erste Bauabschnitt aussehen wird. Es gab einen Architekturwettbewerb, den eine Firma, ich glaube aus Düsseldorf, gewonnen hat, ein Architekturbüro, wo relativ klar ist, wie diese Höfe, es werden so 3-4-stöckige Höfe werden, die dort angerichtet sind, wie groß die Wohnungen sein etwa, wird alles feststehen. Das heißt, es ist also sehr konkret, wie der erste Bauabschnitt dieses Karlsquartiers also aussehen wird. Und das ist erfreulich und deswegen kann man auch schon, ja, sag mal, so ein bisschen visionär sich vorstellen, ja, wie mag das denn da aussehen, auch wenn da jetzt nur sehr viel Schlamm und Matsch ist. Und genau das, Till, das habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen, das habe ich gemacht mit Gerald Darko. Das ist nicht ein Architekt, sondern das ist sozusagen die Stufe drüber. Der Gebietsentwickler von einer Firma, die heißt BPB, die ist praktisch für das Gesamtviertel zuständig und mit dem habe ich vor einigen Wochen einfach mal einen Marsch über diese, nennen wir es mal Mondlandschaft, hinter dem Höschhaus, hinter dem Höschmuseum und längs der Stahlwerkstraße gemacht. Das war sehr spannend, ne? Da steht noch kein einziges Gebäude, aber irgendwie konnte man sich's gut vorstellen.
Bin gespannt.
Ja, hinter uns liegt ein kleiner Fußmarsch durch eine, ja, wie soll ich sagen, Mondlandschaft. Sehr schlammig. Die Schuhe haben ein bisschen was abbekommen. An denen klebt jetzt also vielleicht auch ein bisschen Hösch-Industriegeschichte. Der Boden, der ist, da bin ich sicher, einwandfrei, was also die Altlasten betrifft. Ja, das erste Gestrüpp, die ersten Sträucher wachsen ja schon wild empor. Es gibt ein paar tiefere Stellen, wo sich Regenwasser, vielleicht auch Grundwasser, ich weiß es nicht, gesammelt hat. Und jetzt kommt was von oben, Herr Darko. Ich hatte Ihnen ja eigentlich versprochen, dass von oben jetzt nichts kommen würde. Aber versuchen wir es einfach mal. Wir sind ziemlich mittendrin in dieser Fläche. Wo wären wir, wenn das hier mal alles fertig ist? Wo stehen wir?
Also wir stehen hier schätzungsweise, man muss nach links und rechts gucken, man sieht sehr viel freie Fläche, es ist nur ein Schätzort. Wir stehen inmitten eines Wohnhofes, wo rundherum ca. 160 Wohneinheiten entstanden sein werden, und zwar das in den nächsten Jahren. Momentan ist es immer eine Brachfläche, wo es maximal eine erste Idee für gibt, wo es den Bebauungsplan für gibt, wo es eine Vision für gibt, was denn hier hinkommen kann, eben eine Mischung aus kleinen bis mittelgroßen Wohneinheiten, teilweise gefördert, teilweise frei finanziert, und eine neue Heimat für Na, wenn es 160 Wohneinheiten sind, dann sind gut und gerne allein in diesem Baublock so 300 neue Bewohner.
Sie haben ja gesagt, das ist für Sie eine Flächenentwicklung, was Sie hier machen. Jetzt sind Sie kein Dortmunder, sondern Sie kommen als Außenstehender mit einem frischen, unverbauten Blick hier drauf und haben sicherlich recherchiert, haben sich schlau gemacht, was war hier mal, aber was ist hier auch drumherum? Und ich kann mir vorstellen, dass Sie mit viel gelesen haben, aber vielleicht auch viele Gespräche geführt haben. Unterm Strich, wenn Sie so alles zusammenfassen würden, was ist da bei Ihnen hängen geblieben? Wie hat sich Ihnen dieser Ort, diese Umgebung mit auch den Menschen, die hier nebenan wohnen, wie stellt sich Ihnen das dar?
Das Erste, was bei dieser Fläche vorhanden ist, aber auch genauso gut bei anderen Industrieflächen in Nordrhein-Westfalen oder im Umkreis von Berlin, aber auch in großen Konversionsflächen von Militär, also ehemaligen Garnisonsstandorten oder ehemaligen Militärstützpunkten, ist die Besonderheit, dass diese Flächen eigentlich terra incognita sind. Denn die normale Bevölkerung, die drumherum wohnt, durfte nie auf diese Flächen drauf.
Berühmt ist ja die Mauer an der Stahlwerkstraße, die da, auf die wir jetzt drauf gucken können. Die gilt als unüberwindbar.
Dieses Relikt ist heute noch vorhanden. Wir haben es tatsächlich auch mit Absicht stehen lassen, um das große Areal zu schützen. Und dann ist die Frage, wie kann man einen Inhalt eigentlich finden, eine Richtung finden, wie diese Flächen neu programmiert werden können. Und hier haben wir auf diesem ehemaligen Höschgelände die Situation. Wir haben keinen Altbestand, es gibt keine alten Industriehallen, die auf der Fläche verblieben sind. Klammer auf, leider. Meistens ist das ein hervorragender Anknüpfungspunkt, um nur weiterzumachen. Aber was wir hier vorgefunden haben, war diese Idee, dass wir einen auf 8 Hektar Wohnen machen oder 7 bis 8 Hektar Wohnen machen, aber gleichzeitig 35, 36 Hektar neue Grünfläche entstehen. Und das war für uns tatsächlich die Initialidee, dieses Projekt hier zu realisieren. Denn das verspreche ich mir so, dass es eine sehr qualitätsvolle neue Wohnbebauung werden kann, weil man von hier aus einfach, auch für die Nordstadt ja gar nicht so gewöhnlich, direkten Zugang zu großen Grünflächen haben wird. Zum Friedenbaumpark, zum Höschpark und zu diesem neuen grünen Ring.
Die Menschen wollen natürlich schnell am liebsten die Bagger fahren sehen, nicht? Und dann schon gleich sehen, dass die Fundamente gegossen, die Straßen werden gezogen. Ist natürlich nicht alles so leicht und schnell getan, das wissen wir mittlerweile. Was werden denn so die nächsten Projektschritte in Ihrer Zeitleiste sein?
Ja, tatsächlich sind die nächsten Projektschritte immer noch nichts mit Beton. Ich muss Sie da enttäuschen. Die nächsten Projektschritte werden sein, dass wir die nächsten beiden Baufelder, das wird das Baufeld sein, das an der Dürener Straße sich befindet und ein Baufeld, wo wir uns hier ungefähr jetzt aufhalten, weitere Architektenwettbewerbe durchgeführt werden. Dann müssen wir die Erschließungsplanung finalisieren, die notwendig ist. Und wir hoffen, Ende des Jahres mit der Erschließung anfangen zu können. Und dann Mitte 2024 tatsächlich endlich die von Ihnen angesprochenen richtigen Bagger, das, wo man richtig dann da bauen, was versteht, mit Beton und Häuser bauen, anfangen können. Mitte 2024, das wird schätzungsweise bei der Größe des Gesamtprojektes dann 5 Jahre dauern. Hoffe mal, dass wir 2029, 2030 tatsächlich so weit hier fertig sind, dass die Bewohner einziehen können.
Diejenigen, die hier später mal bauen lassen werden, werden Architekten beschäftigen. Architekten, das weiß man, sind kreative Köpfe, die möchten sich verwirklichen, die wollen vielleicht sich mal austoben und tolle Gebäude schaffen. Ich vermute, beziehungsweise ich weiß, dass dem gewisse Grenzen gesetzt sind. Es wird Vorgaben geben, die die Stadt gemacht hat, was das Städtebauliche, was das Bild betrifft, dessen, was hier gebaut wird. Und vielleicht, das würde ich Sie mir bitten zu erläutern, dies ist insbesondere geleitet worden von dem, was schon ist. Das heißt, dieses gewachsene alte Borsigplatzviertel, auf das wir herübergucken, also jenseits der Stahlwerkstraße oder da zum kleinen Borsigplatz, das ist eine gewisse Vorgabe für Sie, die jetzt hier danach bauen werden. Welche Merkmale, Besonderheiten des schon existierenden Borsigplatzviertels werden sich hier gewissermaßen, wenn auch nur in neuer Ausprägung, 21. Jahrhundert eben, fortsetzen?
Ja, also was wir vorhaben tatsächlich, ist einmal definiert in einem sogenannten Qualitätsleitfaden, den wir zusammen mit den Architekten, die den Bebauungsplan entwickelt haben, städtebauliche Figur entwickelt haben und der Stadt Dortmund aufgestellt haben. Der lässt allerdings noch sehr viel, was die äußere Erscheinung angeht, also die Materialitäten angeht, offen. Als weitere Idee hatten wir eine sozusagen Teilung des Grundstückes. Einmal in einer Idee einer weißen Stadt, einer putzischen Stadt oder helle Klinkerstadt, die auch von den vorhandenen Gebäuden beeinflusst wird, dass man also ablesbare Einzelgebäude bekommt, die aber eben geputzt sind. Gleichzeitig wollten wir für einen anderen Teil, nämlich den Teilbereich einzelne Häuser, unsere Punkthäuser entstehen werden, wollten wir die Idee der Industriearchitektur, die, glaube ich, jeden Architekten auch immer wieder fasziniert, mal neu erfinden. Das heißt, die Idee ist, dort zu versuchen, aus Klinker- und Stahlelementen, Klinker, Stahl und Glas, eine Architektursprache zu finden, wie sie hier jetzt gerade nicht gewesen ist, aber wie sie hier hätte sein können. Das ist so ein bisschen die Vision für diesen Teilbereich. Was die Stadt Dortmund mit ihren Flächen macht, wo Schule und Kita nachher entstehen werden, weiß ich nicht. Die werden Architektenwettbewerbe machen. Aber für unsere Teilbereiche haben wir diese beiden Richtungen.
Zeitlichen Zielkorridor haben Sie gerade 2029, 2030 genannt. Man geht natürlich davon aus, dass dieses Gebiet sukzessive bezogen, bebaut wird. Das wird nicht an einem Tag, ne, im Jahr 2029 stattfinden, sondern peu à peu werden hier Familien, Menschen hinziehen. Und ich glaube, nicht nur die in Dortmund fragen sich, wer wird das sein? Was sind das für Menschen? Wo kommen die her? Was verdienen die? Was haben die für Berufe, die hier in die Nordstadt kommen? Zum Borsigplatz, der ja seine gewisse Tradition, sein Image hat, aber eben in ein absolutes Neubaugebiet. Die Marketingleute sprechen ja da so von Zielgruppen. Das ist wahrscheinlich im Immobilienbereich nicht so ganz der richtige Begriff dafür. Aber wen glauben Sie, wen wird es hier in den kommenden Jahren verschlagen? Diese vielen 100 oder ich weiß nicht mehr, 800. 800 Wohneinheiten, sagen wir mal dann 2.500 Menschen, die es vielleicht sein werden. Wer wird das sein?
Eine berechtigte Frage bei dem Projekt dieser Größenordnung natürlich. Ich darf Sie informieren, auch bei uns spricht man von Zielgruppenanalyse. Wir beschäftigen uns also auch im Vorfeld mit der Fragestellung, aus welchen soziodemografischen Schichten könnte eigentlich unsere Zielklientel, unser Zielpublikum kommen. Das hört sich jetzt so ein bisschen wissenschaftlich an. Ich glaube, es ist gar nicht so wahnsinnig wissenschaftlich. Man muss einfach herausfinden, wer hat ein Interesse daran, an einen bestimmten Standort zu kommen wie diesen. Sie haben das schon angesprochen, es ist jetzt nicht so wie Sieburg, Hohen Sieburg, Dortmunder Süden oder ähnliche Situationen, auch noch nicht mal so wie der Phoenixsee, der ja inzwischen auch eine sehr starke Wandlung durchgemacht hat, sondern wir sind in der Nordstadt. Unsere Analysen hat ergeben, es werden schon Menschen auch hier hinziehen, die Migrationshintergrund beispielsweise haben. Und zwar die zweite und dritte Generation der Migranten, die nach hier gekommen sind und inzwischen einen sozialen Aufstieg in der Gesellschaft gemacht haben und gar nicht vorhaben, aus der Nordstadt wegzugehen, aber nicht unbedingt in einem Gebäude, was, wir haben hier sehr viele Altbestandsgebäude, was keinen Aufzug hat und was irgendwie, naja, zwar modernisierte, aber immer noch alte kleine Badezimmer hat. Dieses Publikum sucht neue Wohnmöglichkeiten und die können wir hier anbieten. Mit unseren Eigentumswohnungsmaßnahmen, die in den Punkthäusern stattfinden werden, eine besondere Lage haben entlang des ehemaligen oder entlang der Stahlwerkstraße, schön begrünt ist, werden wir versuchen, tatsächlich auch Publikum aus der Mitte und aus dem Süden von Dortmund, auch aus dem Umland, anzuziehen. Wir werden die entsprechend ansprechen. Die Marketingidee, die dahinter ist, ist allerdings, hat was mit Zeit zu tun. Der mittlere Teilbereich, wo hauptsächlich Wohnen in Form von Mietwohnungen entstehen wird, wird zuerst realisiert werden, um dem Ganzen hier ein neues Gesicht zu geben und eine neue, ja, eine Ausstrahlung zu geben. In der gleichen Zeit wird der Grüne Ring weitergebaut und wird kurz vor der Vollendung stehen. Dann erst kommen diese Eigentumswohnungen, wo wir uns vorstellen, dass wir tatsächlich auch Publikum aus anderen Stadtteilen ansprechen können und nach hier ziehen. Aber wir werden schon Menschen bewegen können, nach hier zu ziehen, auch wenn es Nordstadt ist, denn es ist ein besonderer Teil der Nordstadt.
Wie Stahl eine Stadt prägt. Hösch 150.
ja, ein sehr spannendes Quartier und nicht das einzige, das auf einem ehemaligen Hösch-Betriebsgelände entsteht. Es gibt ja noch ein anderes Gelände, ein deutlich prominenteres Gelände, wo die Bauarbeiten längst viel, viel weiter sind, quasi abgeschlossen sind, klar, der Phoenixsee. Und da gab es vor einigen Monaten eine spektakuläre Neueröffnung, wo du auch dabei warst, Kai. Vielleicht kannst du uns da nochmal kurz mitnehmen. Was genau gibt es da Neues am Phoenixsee?
Ja, eröffnet wurde die Residenz Phoenixsee, eine Seniorenresidenz, gleichzeitig auch eine Pflegeeinrichtung, also 99 Wohnungen, die da entstanden sind, zu irren Preisen. Ne? Also es ist wirklich Luxusleben für Senioren, muss man wirklich sagen. Aber so ist es auch gewollt. Der Betreiber, der so etwas macht, macht das nur an wenigen Stellen in Deutschland. Elbchaussee, Starnberger See, also die suchen sich diese Sachen, diese absoluten Top-Immobilien aus und die sagen selbst, das ist für sie praktisch auf einer Ebene mit Hamburg-Elbchaussee. Also hochsiedeln die das an. Und architektonisch ist das Ganze deswegen spannend, weil, wie du schon sagtest, es ist so eine Art Schlusspunkt des ganzen 20 Jahre alten Phoenixsee-Projektes, weil eben genau an der Stelle, ziemlich genau an der Stelle, es sind vielleicht 20 Meter Unterschied, ziemlich genau an der Stelle, an der die Hörderfackel, die das Symbol ja dieses Geländes war über Jahrzehnte, ungefähr an der Stelle steht diese Seniorenresidenz, 12-stöckig, und es ist das einzige Gebäude weit und breit, das so hoch ist und das so hoch sein darf, weil genau das ist gewollt, diese Residenz, dieser hoch aufstehende Turm soll die Fackel symbolisieren. Es ist also, wie auch da gesagt wurde bei der Eröffnung vom Oberbürgermeister und anderen, der Schlussstein dieses ja einmaligen und auch, ja, glaube ich, bundesweit anerkannten Stadterneuerungsprojekts Phoenixsee gewesen.
Und es ist, finde ich, nochmal wichtig zu sagen, also 3.500 bis 6.500 Euro kosten die Wohnungen im Monat warm.
Aber da ist der Internetanschluss schon bei, Till. Und ganzen Nebenkosten.
Und ich hörte irgendwie auch ein 4-Gänge-Menü am Mittag, ne, ist auch schon mit drin, immerhin.
Stimmt, damit die auch nicht verhungern, die sind. Aber man soll es nicht glauben, die meisten sind zu dem Zeitpunkt, als wir da waren, mindestens reserviert, wenn nicht sogar vergeben. Die Top-Apartments, oberste Etage, ist die 11. Es gibt da noch so einen Rooftop drüber. 11. Etage hat sich ein Ehepaar aus Dortmund sogar gleich zwei der drei auf der obersten Etage liegenden Wohnungen gesichert. Also damit sie sozusagen wirklich fast für sich allein da oben sind. Also es ist Geld da in Dortmund. Es gibt Menschen, die leisten sich das einfach.
Und der Blick ist natürlich grandios.
Unfassbar ist der.
Die Aufnahmen gesehen, die du gemacht hast. Du hast dir das Gebäude ja angeschaut und du schaust ja wirklich quasi aus der Perspektive auf Hörde, auf Dortmund, auf den See, aus der auch die Fackel auf Dortmund geblickt hat. Und ist ein grandioser Blick über den ganzen See und die gesamte Dortmunder Skyline. Das ist schon Luxus pur.
Ja, also das war, wenn man so will, so ein Abschluss. Es gibt jetzt Gastronomie, es gibt Industrieproduktion, es gibt Freizeit, es gibt Arztpraxen, es gibt Steuerberater, alles Mögliche gibt es mittlerweile am Phoenixsee, Sportbetriebe und sozusagen eine Kita, sagen wir mal so, in der zweiten Reihe, so ein bisschen dahinter, Richtung Weinbergstraße, und natürlich die gute alte Schule, die Grundschule und jetzt eben auch ein, wenn auch sehr, sehr, sehr hochwertiges Altenheim.
Solange die Nachfrage da ist, warum nicht? Ich glaube, wir und auch der normale Stahlwerker bei Hösch können sich das nicht leisten, aber für andere ist es dann immerhin eine schöne Unterkunft, schöne Bleibe fürs Alter.
Das gönnen wir ihnen doch, ja.
Ja, und neben der Westfalenhütte und dem Phoenixsee gibt es ja noch eine dritte große Fläche, für die es große Pläne gibt, sehr große Pläne. Auch darüber haben wir hier in diesem Podcast schon viel gesprochen. Wir gehen nach Dorstfeld an den Rand des Unionsviertels und da gibt es ein Projekt, Smart Reno, haben alle schon sicherlich gehört, die diesen Podcast verfolgen. Aber so richtig, Kai, habe ich das Gefühl, es will nicht vorangehen.
Also ich glaube, wir müssen jetzt hier die Podcast Hösch 150 Meckerecke aufmachen, Till. Da bin ich es jedenfalls mir schwer nach. Ich kann mich da kaum so richtig zusammennehmen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist ein Projekt, das ist wirklich hochgeflogen, hochgestartet und seit gefühlten mindestens 2 Jahren passiert da nichts, aber auch wirklich gar nichts. Und man fragt sich wirklich in der Tat, und das tun natürlich viele in Dortmund, in der politischen Szene, aber auch bei uns hier in der Medienlandschaft natürlich, was ist da los? Wer ist da der Schurke im Stück? Wer ist da der Bremser? Gibt es da ein Problem? Hat da irgendjemand mit jemand anderes ein Problem? Aber wenn ich mir vorstelle, die war, glaube ich, fast 100 Seiten lang, die Broschüre, die Machbarkeitsstudie. Ne? Also da ist alles bis ins letzte Detail aufgelistet worden, wie viel 10.000 Arbeitsplätze da entstehen können, wie viel Wohnungen. Und die Sache mit dem, dass es autofrei ist, super Idee. Dass die Haarbahn vielleicht angeschlossen wird und wenn nicht die, dass man vielleicht sogar eine Seilbahn aus diesem Gelände Richtung Innenstadt vielleicht macht, über das ganze Unionsviertel. Also wirklich teilweise visionäre Sachen, dass du wirklich sagtest, das ist eigentlich von seinen Dimensionen, von seiner Vielschichtigkeit nochmal eine Portion dicker als der Phoenixsee. Und der ist ja schon klasse geworden. Und das mit einem kleinen bisschen Wasser. Wasser wäre da auch gewesen. Aber auf dem Gelände ist nichts passiert. Wir haben es ja für den Podcast besucht damals, vor 2 Jahren. Ich habe mir dort ausführlich von einem netten Ingenieur aus Dortmund erläutern lassen, was die so alles machen, was sie schon gemacht haben und was so in den nächsten Wochen passieren wird. Und ich erinnere mich noch, wir sind verblieben, dass wir uns in 3 oder 5 Jahren wieder treffen in irgendeinem Turm, Skyview-Restaurant oder in einer Bar treffen, um dann ein Bierchen zu trinken und anzustoßen auf das, was Tolles gelaufen ist. Also den Termin, den kann der Mann garantiert nicht halten. Es passiert dort nichts, dort ist Ruhe, keine Bagger, null, kein Staub, die Baustelle steht still.
Genau, nimm uns nochmal mit auf diese Baustelle, du bist ja häufiger auch da. Hat sich überhaupt was verändert im Vergleich zu vor 2 Jahren? Was ist da passiert auf der Baustelle?
Ja, eigentlich nichts. Es ist all das abgerissen worden, was abgerissen werden sollte. Auch diese sehr für einen späteren Bau sehr ekligen Sachen, diese Bunker, die da manchmal auftauchen, nicht? Also irgendwelche Keller, die nirgendwo aufgezeichnet worden sind. Das hat man wohl weitgehend alles freigelegt und vereinfacht gesagt, platt gemacht. Die 2 oder 3 oder 4 Gebäude, die stehen bleiben sollen, weil man da so Ideen hat mit die sogenannte Feldherrenhalle, die am Dorstfelder Ende ist, oder die alte Walzendreherei, die genau am anderen Ende ist, eher an der alten Radstraße. Die stehen auch da nach wie vor, aber auch in denen ist auch nichts passiert. Also man muss wirklich sagen, ab einem bestimmten Punkt sind die Arbeiten eingestellt worden. Also man hat praktisch abgerissen, platt gemacht, aber dann war auch Stopp. Also wir reden noch nicht über sowas, dass Kanäle gezogen werden, dass Leitungen verlegt werden, dass Straßen gezogen werden. Wir sind noch weit, weit von all dem entfernt.
Vielleicht nochmal ganz kurz, was war denn der ursprüngliche Zeitplan? Bis wann wollte man fertig sein?
Da würde ich sagen, es gab eine Art Endpunkt. Die IGA, die Internationale Gartenausstellung 2027, also in 4 Jahren ist die, die ist garantiert in 4 Jahren, die sollte so der Schlusspunkt sein, weil man ja auch sehr viele Grünflächen da haben wollte. Und alle Menschen rätseln jetzt, also wie dieser Zeitplan noch eingehalten werden soll, weil es vor allem der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen von Anfang an war, und das haben viele eigentlich gar nicht als Hürde gesehen, sondern vielleicht als Formalie, nämlich, dass die Fachhochschule Dortmund dorthin kommt. Das zentrale Element, der zentrale Anker sollte unsere Fachhochschule sein. Die hat ja 15.000 Studierende, das ist, glaube ich, die größte Fachhochschule in Nordrhein-Westfalen, aber verteilt auf 5 oder 6 Orte in der ganzen Stadt und in alten Gebäuden häufig. Und die sollte ein wunderschönes, funkelnagelneues Gebäude bekommen. Auf dem Smart Reno-Gelände, Kostenpunkt, über 600 Millionen Euro. Es ist schon eine satte Summe, die dazu das gekostet hätte oder kosten wird. Und da wurde gesagt, naja, das muss das Land Nordrhein-Westfalen natürlich bezahlen und das müssen wir das Land Nordrhein-Westfalen gewinnen. Dass sie sagen, ja, Dortmund kriegt eine neue Fachhochschule und die darf genau da gebaut werden. Und auf diese Entscheidung warten wir seit 2 Jahren. Besser gesagt, man muss ja vielleicht so sagen, es ist schwer herauszubekommen, wo diese Frage gerade überhaupt liegt.
Das heißt, du hast schon verschiedene Stellen angefunkt, kontaktiert und versucht, was rauszufinden.
Wichtig ist zu wissen, dass dieses Gelände ja nicht der Stadt oder dem Land oder dem Bund oder ThyssenKrupp gehört, sondern der privaten Thelen-Gruppe aus Essen. Das ist eine private Gruppe, die kannte man vorher in Dortmund gar nicht. Ein Familienunternehmen, das ja durchaus erfolgreich ist, kleinere und mittlere Gelände für Dienstleistungen, für Industrie, auch für Wohnungen zu entwickeln. Und es gab manche, die sagten, ob das so ein Projekt nicht für Thelen eine Nummer zu groß ist. Aber sie sagten, no, wir machen das schon. Und diese Thelens sind halt Mittelständler und die haben, und da scheint wohl die, der Hase im Pfeffer zu liegen, die haben ein Prinzip, die sagen, wir bauen selbst, um auch zu behalten und zu vermieten. Das heißt, sie sagen, wenn ihr eine Fachhochschule auf unserem Gelände haben wollt, die sagen dann auch, es ist unser Gelände, ne, das Smart Reno Gelände, dann bauen wir das für dich, Land Nordrhein-Westfalen, so wie du es willst, wie deine Architekten es sagen. Aber wir bauen es, wir besitzen es und wir vermieten es dir, Land Nordrhein-Westfalen, für 30, 40, 50 Jahre. Und das mag das Land Nordrhein-Westfalen gar nicht. Das ist sehr untypisch für Landesgebäude.
Das Land will Eigentum haben oder wie, was will das Land?
Das Land möchte am liebsten eine Fachhochschule bauen, am besten auf einem eigenen Grundstück oder wo bestenfalls das Grundstück vielleicht leasen, aber dann freie Hand haben, da irgendwelche Sachen machen zu wollen. Also sie wollen das Gebäude auf jeden Fall selbst haben. Und wir haben alle schon versucht rauszukriegen, woran es hakt. Es war zwischendurch, hieß, es muss bis zu den Landtagswahlen 22, muss das durch sein, das Thema. Also unter der Regierung Laschet. Wir erinnern uns, es gab mal einen Ministerpräsidenten Armin Laschet. Also zu der Zeit, bis dahin müssen die das durchhaben. Ja, Mai 22 kam, neue Landesregierung. Nichts hat sich seitdem getan. Also es ist sehr erstaunlich. Die einen sagen, es liegt beim Finanzminister, der will nicht. Da gibt es ja jetzt das ist ein alter als vorher. Da gibt es eine Heimatministerin, Ina Scharrenbach, die sogar Fachhochschulabsolventin
ist, nebenbei bemerkt. Ja, genau.
Aber viel spannender ist, dass es ja eine Wissenschaftsministerin gibt, die heißt Ina Brandes und die bezeichnet sich als Dortmunder Ministerin. Die hat sich ja in Dortmund auch kandidiert bei der Landtagswahl, hat da nichts verloren, aber sitzt in der Landesregierung. Und auch an die ist nicht ranzukommen. Ich habe mehrere Anfragen gestellt. Sie scheint offensichtlich kein Interesse daran zu haben, sich über dieses Thema zu äußern. Dann frage ich dich, Till, warum? Sie tut das nicht. Interessiert sie sich nicht für Dortmund? Oder will sie nicht sagen, liebe Leute in Dortmund, ich habe keine Macht, ich habe keinen Einfluss, deswegen sage ich das lieber nicht. Es ist eigentlich desaströs, weder die Stadt noch die CDU als Gruppierung in Dortmund scheint in der Lage zu sein, irgendetwas in Düsseldorf zu bewegen, damit verdammt nochmal endlich die Entscheidung fällt. So oder so, bitteschön.
Das ist natürlich wirklich sehr, sehr schade für dieses sehr große und tolle Gelände und vor allem das tolle Projekte auf dem Papier, du hast es beschrieben. Das klang ja wirklich nach etwas, was die ganze Stadt und Region auch nach vorne bringen kann und auch viele, viele junge Menschen, die einen tollen Campus bekommen hätten. Ja, man kann natürlich nur spekulieren, das müssen wir dazu sagen, warum sich Politikerinnen und Politiker dazu nicht äußern, aber der Verdacht liegt natürlich nahe, dass sie das selbst für ausweglos halten oder so ansehen und sie wollen wahrscheinlich nicht mit diesem Thema in Verbindung geraten öffentlich.
Es ist offensichtlich keine Erfolgsstory, im Moment jedenfalls noch nicht. Ich weiß, dass man an irgendwelchen Lösungen arbeitet, beispielsweise, dass man vielleicht der Familie Thelen anbietet, dass sie einen Teil des Geländes vielleicht doch wieder abgeben oder dass man für einen Teil des Geländes eine gemeinsame Gesellschaft gründet. Also das sind also Dinge, so Notlösungen, die hinter den Kulissen diskutiert werden. Und das ärgerliche Ziel ist halt daran, dass in diesen 2 Jahren ja nur noch einiges passiert ist. Ne? Wir hatten eine Pandemie, die Gott sei Dank zu Ende gegangen ist. Wir haben einen Krieg, der ausgebrochen ist und der die Energiemärkte durcheinander gebracht hat, der Inflation ausgelöst hat und der vor einigen Monaten sicherlich auch damit dazu beigetragen hat, dass der Immobilienmarkt umgekippt ist. Und das gilt natürlich auch für die Gewerbeimmobilien. Und es gibt viele Menschen in Dortmund, die sagen, man muss mal sich ganz ehrlich machen, möglicherweise Fachhochschule hin oder her, ist dieses ganze Projekt Smart Reno einfach nicht mehr so euphorisch und anzusehen und auf dem Markt durchzusetzen, wie das vor 3, 4 Jahren war, als man es vorgestellt hat. Und das ist durchaus eine weitere Variante, dass hinter den Kulissen deswegen vielleicht geschwiegen wird, weil man mittlerweile vielleicht bei Smart Reno so ein bisschen abspeckt und sagt, wir müssen irgendeine kleine Lösung hinkriegen, die dann zur IGA 2027 einigermaßen realistisch und präsentabel ist. Aber bitteschön, da kann ich nur sagen, appellieren an die Leute, redet mit der Öffentlichkeit.
Vielleicht nochmal ganz kurz den Schwenk zurück. Wir waren vorhin kurz am Phoenixsee. Wie schnell wurde dieses Projekt umgesetzt im Vergleich?
Die Bekanntgabe, dass der Phoenixsee werden soll, war im Februar 2000. Und im 2010 ist er geflutet worden. 2011, 2012 sind die ersten eingezogen. 2023 ist die Residenz eröffnet worden. Also wir reden über fast ein Vierteljahrhundert.
Und mit Blick nochmal dann auf Smart Reno, was heißt das vielleicht für dieses Gelände?
Das ist eine Perspektive, die, glaube ich, auch eher realistisch ist, dass man so weit denkt. Insofern war es mutig, sich zu sagen, der Richtanker, der Eckpunkt für uns ist die IGA 2027. Die kommt auf jeden Fall in 4 Jahren. Und da bin ich mal gespannt, was die Kollegen bis dahin sozusagen vor die Schippe kriegen.
Also rechnen wir mal eher mit 2037 vielleicht.
Oder 47.
Genau. Oder 47. Gut, und dann gibt es ja in direkter Nachbarschaft noch ein anderes Gebäude, ein sehr markantes, auffälliges Gebäude, wo es auch irgendwie nicht vorangehen will.
Zum Verzweifeln, Till, muss man wirklich sagen. Die Rheinische Straße 173, ich sage immer der Stinnesbau oder die alte Hösch-Hauptverwaltung. Jüngere Menschen sagen, das ist doch das Versorgungsamt der Stadt Dortmund gewesen, bevor es dann im Herbst 2011, also auch vor über 11 Jahren, schon 11,5 Jahren, geräumt wurde. Das gammelt vor sich hin. Na, es ist wirklich schrecklich zu sehen. Ich fahre da ab und zu mal hin und jedes Mal, wenn ich da irgendwie so rumlaufe, fast jedes Mal sehe ich irgendwelche Menschen, die über irgendwelche Treppen im Hintergang sich irgendwelche Leitern aufstellen, da reinklettern mit Fotoapparat oder auch ohne, sie gucken ganz verschämt zu mir rüber, was will der wohl, ist der von der Polizei, vom Ordnungsamt oder vom Eigentümer, ne, merken dann aber, dass ich doch harmlos bin.
Nur ein Journalist.
Nur ein harmloser Journalist. Das heißt, es ist offen, Leute, die da rein wollen, kommen da rein und machen da was auch immer. Man hört davon, dass da innen drin die Sachen, die ja noch einigermaßen brauchbar waren, zum Beispiel dieser markante, große, pompöse Aufsichtsratssaal, dass da eben die Leuchter irgendwie runtergerissen wurden und die schönen Holzvertäfelungen kaputt gemacht wurden. Also es gammelt vor sich hin, Vandalismus, nicht geschützt.
Ist wahrscheinlich einer dieser Lost Places. Das ist ja so eine richtige Community, so ein Trend, dass man irgendwie in so alte, verlassene Industriegebäude reingeht. Und ich meine, klar, es sind natürlich auch irgendwie tolle Fotomotive, wenn da dann schon die Natur sich Stück für Stück solche Bauwerke zurückholt. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich total traurig, was da mit diesem Gebäude passiert.
Ja, und man muss das in unmittelbarem Zusammenhang mit Smart Reno, dem nicht funktionierenden Smart Reno, sehen. Es gab zwar vor Smart Reno Pläne für dieses Haus, nämlich, dass es in ein Hotel umgewandelt wird.
Haben wir ja auch schon hier in diesem Podcast thematisiert.
Genau, und diese Pläne wurden dann zurückgenommen. Dann wurde aber immer wieder gesagt, naja, aber für Wohnen ist es vielleicht doch schon ganz gut geeignet. Mietwohnungsbau vielleicht, kann man das zu Wohnungen umbauen. Aber nichts hat richtig funktioniert. Und Ludger Wilde, um ihn nochmal zu zitieren, unseren früheren Planungsdezernent, der hat damals schon darauf hingewiesen, also warum er sich vorstellen kann, dass in diesem Haus nichts wirklich Konkretes passiert. Seiner Meinung nach ist es ein Spekulationsobjekt gewesen, ein Spekulationsobjekt mit Blick auf Smart Reno. Und je größer, je pompöser, je erfolgreicher Smart Reno dargestellt wurde, dadurch stieg natürlich auch diese Immobilie, die direkt am Zaun praktisch direkt nebenan ist, die man eigentlich gefühlt dazugehörig eigentlich irgendwie ist, dieses Gebäude, aber es ist genau gehört nicht dazu. Und ja, dementsprechend war ja Ludger Wildes Vermutung, mit jedem Verkauf stieg der Preis, der Wert dieser Immobilie, auf dem Papier zumindest. Und nach all dem, was man hört, geht es jetzt genau in die umgekehrte Richtung. Also auch jetzt leidet auch dieses Gebäude nicht nur unter Vandalismus, sondern auch darunter, dass dieses große Hoffnungsprojekt nebenan scheinbar nicht irgendwie kommt, immer länger auf sich warten lässt zumindest. Und dementsprechend geht auch das Interesse und damit auch der Wert, der Marktwert dieser massiven, großen, dicken Immobilie in den Keller.
Und das heißt Prognose für die Zukunft? Was glaubst du?
Ich weiß, dass die Stadt zwar offiziell leider Gottes nicht wirklich aktiv eingreift. Das ist eine Frage des Denkmalschutzes. Die Stadt muss nur dann eingreifen, wenn von einem Denkmal eine Gefahr ausgeht. Also wenn da jetzt, sag ich mal, etwas rüberhinge über die Rheinische Straße und das könnte runterfallen, dann müsste die Stadt sagen, egal wem das Gebäude gehört, und es gehört einem Privatinvestor immer noch, einem unbekannten Menschen aus oder einer Gruppe aus Berlin, soweit ich weiß. Aber dann müsste die Stadt eingreifen und sagen, aus Sicherungsgründen sind wir als Stadt verpflichtet einzugreifen. Aber so, dass es einfach nur hässlich ist, kaputt ist, immer schlechter aussieht und man immer sauerer wird, wie man an mir merkt, das ist kein Grund für die Stadt einzugreifen. Das muss sie also nicht. Aber hinter den Kulissen gab es die Entscheidung, da hat der Oberbürgermeister Thomas Westphal sich wohl auch persönlich für eingesetzt, gesagt worden, wir machen das Spiel jetzt nicht länger mit, wir als Stadt Dortmund kaufen das Gebäude und wenn wir es schon nicht selbst kaufen können, weil wir als Stadt ja schon jeden Euro umdrehen müssen, dann macht es irgendjemand Befreundetes. Und da gibt es mehrere Vermutungen, dass zum Beispiel das Sondervermögen Technologiezentrum da im Spiel sein könnte. Das ist sozusagen der Dortmunder Schattenhaushalt, mit dem viele, viele Dinge, die gar nichts mit dem Technologiezentrum zu tun haben, finanziert werden. Und die neueste Information, die ich habe, ist, dass die Sparkasse Dortmund jetzt das Gebäude kaufen soll und in irgendetwas dann umwandelt, das aber kein Mensch weiß. Wird es doch ein Hotel? Wird es doch eine Wohnimmobilie? Da sagen viele Leute, das ist zu teuer, es ist unrentabel. Es sollte schon vielleicht wieder das werden, was es mal war. Ein Haus, in dem gearbeitet wird, in dem man Büros oder Labors oder irgendwie sowas einrichtet. Aber wann das geht, wann das passiert, weiß ich nicht. Das Gebäude ist immer noch nicht richtig gesichert. Keine Kameras, die irgendwie von einem Sicherheitsdienst angebracht wurden. Geht nämlich auch gar nicht, Till, weil das Gebäude hat nicht mal einen Stromanschluss. Hm. Also es ist sogar vom Stromnetz abgeknipst. Völlig irre, aber wirklich steht da wirklich prominent mit diesem legendären Spruch, es lobt den Mann die Arbeit und die Tat, aber da tut sich gar nichts. Und ich hoffe als Dortmunder, dass das sehr, sehr schnell passiert, weil das ist wirklich ein Prachtbau.
Ja, aber das war doch eine spannende Reise durch Dortmund an die großen Höschorte, die es in dieser Stadt noch gibt. Und es ist doch total spannend zu sehen und natürlich auch ein bisschen erschreckend teilweise, wie unterschiedlich weit diese Orte sind.
Das ist wahr, aber eben macht Hoffnung und als Journalist lässt einen sozusagen nie arbeitslos werden, weil man kann immer nachgucken und nachfragen und drauf schauen und einen Jubel oder einen Abgesang machen. Jedenfalls ist es wird's nie langweilig, wenn man Hösch im Auge hat.
Und ich würde sagen, spätestens 2027 schauen wir dann auch nochmal aufs Madrino, wie weit es denn dann vorangeschritten ist.
Auf jeden Fall, ja, das machen wir.
Gut, dann sind wir auch schon am Ende dieser Folge 19 angekommen und möchten uns natürlich am Ende wie immer bedanken.
Ja, in diesem Fall vor allem beim Höschmuseum und Isolde Paroussel, die uns mit ihrer Expertise auch diesmal wieder zur Verfügung stand und uns immer wieder hingewiesen hat auf neue interessante Entwicklungen und bei der wir uns natürlich nicht nur bedanken, sondern auch uns mit ihr freuen, wenn dann im kommenden Jahr das Höschmuseum diese tolle Erweiterung mit dem Stahlbungalow bekommen wird.
Ja, vielen Dank, Isolde, auch von meiner Seite. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge.
Bis dann. Tschüss.
Wie Stahl eine Stadt prägt. Hösch 150. Ein Podcast von und mit Kai Bandermann und Till Krause.